150 Jahre Deutscher Alpenverein.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 unseres Bergpodcasts 150. Heute mit dem sechsten und letzten Teil der Vortragsreihe Die Alpen, der gefährdete Traum. Der Titel sagt es schon, die Alpen sind gefährdet. Und in der letzten Podcast-Folge sind wir ja der Gefahr durch Übererschließung und Nutzungsdruck nachgegangen. Dieses Mal nun geht es um den Klimawandel und dessen Auswirkungen im Alpenraum. Über den Status quo und mögliche Lösungsansätze diskutiert Dr. Christoph Meyer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mit dem bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz Thorsten Glauber, mit dem Vizepräsidenten des Deutschen Alpenvereins Rudi Erlacher sowie mit Dr. Michael Staudinger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und Miriam Stumpfe vom Bayerischen Rundfunk moderiert die Veranstaltung. Wir wünschen, wie immer, viel Spaß beim Zuhören und jetzt übergebe ich das Wort an die Professorin Susanne Renner, Vizepräsidentin der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend im Namen des Präsidenten der Bayerischen Akademie, Herrn Höllmanns, begrüßen, der leider verhindert ist. Als Vizepräsidentin der Akademie und Direktorin des Botanischen Gartens habe ich diese Aufgabe besonders gerne übernommen. Denn sowohl als Biologin, als Wissenschaftlerin, als auch im Zusammenhang mit dem Botanischen Garten liegt mir natürlich der Klimawandel ganz besonders am Herzen. Die Veranstaltung heute Abend ist die sechste in einer Reihe, die die Bayerische Akademie zusammen mit dem Deutschen Alpenverein anlässlich dessen 150. Geburtstages oder Jubiläums veranstaltet hat. Die Themen der anderen fünf Veranstaltungen will ich jetzt nicht wiederholen, die finden Sie in dem Flugblatt, was da vorne ausliegt. Das heutige Thema ist, wie Sie wissen, vielleicht das schwierigste, Klimawandel, eine Herausforderung. Moderiert wird der heutige Abend von Frau Miriam Stumpfe, die seit 2010 beim Bayerischen Rundfunk zuständig ist für Wissenschaft und Bildung und viel Erfahrung in diesem Thema hat. Frau Stumpfe wird auch die Mitwirkenden bei dem heutigen Abend vorstellen, aber ich möchte doch erwähnen, dass wir uns ganz besonders freuen, dass der bayerische Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz, Herr Thorsten Glauber, heute bei uns ist. Am heutigen Nachmittag hat eine Schulklasse, eine 10. Klasse aus dem Theresiengymnasium hier an der Bayerischen Akademie an einem Workshop zu dem Thema Gletscherschmelzen teilgenommen und hat an einem simplen Computermodell, so simpel kann das nicht gewesen sein, den Einfluss von Parametern wie Feuchtigkeit, Sonne, Größe des Gletschers und so weiter, die Simulation geübt, wie es denn werden wird mit dem Gletscherschmelzen. Und ich erwähne das deshalb, weil wir als Akademie ja auch die Aufgabe haben, uns an den Nachwuchs, an die jungen Leute, die an Wissenschaft interessiert sind oder es sein sollten, zu wenden. Und damit bin ich schon am Ende meiner kurzen Einführung. Die heutige Veranstaltung wird 90 Minuten dauern. Und nun bitte ich Frau Stumpfe hier, um den weiteren Abend zu erläutern. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Professor Renner, für die freundliche Begrüßung. Willkommen auch nochmal von mir. Schön, dass so viele hier im Saal dabei sind, dabei sein werden. Klimawandel, Klimaerwärmung, Erdüberhitzung, drohende Klimakrise, ein Riesenthema, das längst nicht mehr nur Klimaaktivisten bewegt. Man kann sich drin verlieren. Ich möchte aber einen Satz zitieren, der ist bei der letzten Diskussion dieser Veranstaltungsreihe gefallen. Vor 10 Tagen war das: Die Alpen sind das Klimaopfer Nummer 1 in Europa. Steckt viel drin in dem Satz. In den Alpen, da treten sowohl die Konsequenzen des Klimawandels sehr deutlich und auch drastisch zutage, als auch die Konflikte, die damit verbunden sind, auch mit der Politik zum Schutz des Klimas. Die Alpen sind einzigartige Wildnisgebiete, Lebensräume. Was tun, wenn Gletscher schwinden und sich alles verändert? Was tun, wenn klimaneutrale Energien reindrängen? Wovor müssen wir die Alpen schützen? Wovor uns? Über all das wollen wir reden heute Abend. Und um in die Podiumsdiskussion hier einzusteigen, begrüße ich als erstes Christoph Meyer von der Kommission für Erdmessung und Glaziologie der Akademie. Er wird mit einem Impulsvortrag uns in das Thema einführen, ein kurzer Vortrag. Danach schließen wir die Diskussion an. Und Christoph Meyer kommt ja fast direkt eingeflogen aus einem anderen Gletschergebiet der Erde, aus
dem Karakorum in Pakistan, war er noch bis zum Wochenende für eine Messkampagne. Und ja, Hochasien, genauso wie die Alpen, sind einer seiner Forschungsschwerpunkte. Er ist Geophysiker und ist seit 15 Jahren hier an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Und was das Klima mit unseren Gletschern macht und was das bedeutet, dazu bitte ich jetzt den Herrn Mayer hier oben.
Ja, grüß Gott und guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier so einen kurzen Einführungsvortrag halten darf vor dieser Diskussionsrunde und bin schon sehr gespannt drauf. Ich muss auch noch mal sagen, also dieser Workshop mit den Schülern war heute sehr erfrischend, weil doch, weil man sieht, wie die Schüler mit welcher Energie und welcher Freude sie an solchen Sachen mitmachen. Leider konnten wir keinen von den Schülerinnen und Schülern heute Abend bewegen, das nochmal hier zu erzählen, aber da haben Sie hoffentlich Verständnis dafür. Ja, dieser kurze Einführungsvortrag, der geht im Wesentlichen einfach darum, zu zeigen, wie es in den Alpen heutzutage ausschaut, also der Status der Alpengletscher in einer ganz kurzen Analyse und das vielleicht anhand von unserer Arbeit, die wir hier an der Akademie machen, als Einführung. Wie Frau Stumpfe schon gesagt hat, ich komme gerade von einem etwas größeren Gletscher, vom Biafo-Gletscher im Karakorum, der etwa eine Fläche hat wie ein Drittel aller Alpengletscher zusammen, wo wir ein bisschen Schneeschaufeln waren, hoffentlich für gute Erkenntnisse für die Zukunft der Akkumulation in diesem Gebiet. Aber schauen wir uns einen Gletscher an. Wenn man über Gletscher Verhalten redet, dann muss man so ein bisschen verstehen, wie ein Gletscher funktioniert. Hier ein ganz einfaches Bild. Wir haben einen Gletscher durchgeschnitten und im Prinzip ist ein Gletscher ein großes Eisgebilde, das im oberen Teil Schnee bekommt durch Akkumulation und im unteren Teil wird Eis abgeschmolzen, weil der Gletscher dort so tief ist, dass eben im Sommer schon der Schnee weg ist und dann die Sonne das Eis wegschmelzen kann. Damit das Ganze funktioniert, muss so ein Gletscher sich aber bewegen, sonst kann das nicht funktionieren. Dann, wenn der Gletscher starr wäre, dann würde einfach hier ein riesiger Eisturm entstehen und die Zunge einfach verschwinden. Das heißt, dieses Zusammenspiel von den meteorologischen Parametern an der Oberfläche, Akkumulation und Schmelze, mit der Eisbewegung, das macht einen Gletscher aus und das macht das Ganze auch etwas kompliziert. Und deswegen gibt es Glaziologen, die sowas untersuchen, weil wenn es ganz einfach wäre, bräuchte man uns ja nicht. Hier ganz viele Zahlen, die ich eigentlich nur dahingestellt habe, um Sie zu erschrecken. Die wichtigsten Zahlen sind ganz einfach. Wir hatten 1970 noch etwa 5000 Gletscher in den Alpen. Inzwischen gibt es noch etwa 3700. Eine interessante Zusammenstellung ist, die Zahlen der Gletscher sind hier nach der Größe der Gletscher aufgelistet und man sieht, von diesen 5000 Gletschern sind etwa 4500 Gletscher kleiner als ein Quadratkilometer. Das heißt, die überwiegende Mehrzahl der Gletscher sind klein und deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir diese kleinen Babys, die wir in den Bayern noch haben, untersuchen, weil diese eine gute Repräsentation sind für die Mehrzahl der Gletscher, die es in den Alpen gibt, obwohl sie so klein sind. Von der Fläche her, 1850 waren es noch etwa 4500 Quadratkilometer, 2008 waren es noch 2000 Quadratkilometer, inzwischen sind wir bei 1700 Quadratkilometern an Gletscherfläche, die es noch gibt. Wir konzentrieren uns hier an der Akademie auf das Ötztal im Wesentlichen, außer diese außereuropäischen Dinge, die wir machen. Und im Ötztal gibt es eben drei Gletscher nebeneinander, der Hintereisferner, Kesselwandferner und Vernacktferner, die im Detail untersucht werden. Wobei die zwei Gletscher Kesselwand und Hintereis von der Universität Innsbruck abgedeckt werden, während wir den Vernacktferner seit 1965 kontinuierlich überwachen und vermessen. Die Geschichte reicht allerdings deutlich weiter zurück, denn Professor Finsterwalder von der Universität in München, der hat schon 1889 die erste hochgenaue Karte eines Gletschers erstellt und das war zufälligerweise der Vernacktferner. Das ist also die alte Karte von Professor Finsterwalder, der sozusagen die Ursprungsidee war dafür, dass später dann sein Sohn Richard Finsterwalder hier die Kommission für Glaziologie gegründet hat. Inzwischen ist also von dieser großen Gletscherzunge hier nichts mehr übrig. Der Gletscher hat sich jetzt in einzelne Teile zerspalten und liegt eben als Firnkesselgletscher in den oberen Bereichen. 1973 wurde die Pegelstation erbaut, die uns jetzt als Forschungslabor dient und von der aus wir regelmäßig unsere Messungen dann am Fernaktferner oben machen. Gleichzeitig ist es einer der ganz wenigen Gletscher in Europa, an dem man nicht nur Massenbilanz misst, sondern auch direkt die hydrologische Komponente, wie viel Wasser vom Gletscher tatsächlich abgegeben wird an unserer Messstation im Gerinne. Ja, auf dem Gletscher selber haben wir ein Messnetz von Stangen, an denen wir die Eisschmelze messen, und regelmäßig graben wir Löcher, in denen wir den Schneefall bestimmen. Das sind so die Messstellen auf dem Fernaktferner. Und 50 Jahre oder 60 Jahre Gletscherforschung kann man hier zusammenfassen. Was man hier sieht, ist in Blau der Winterniederschlag jedes Jahr, in Rot die Sommereisschmelze und in Gelb die resultierende Massenbilanz des Gletschers, nämlich das, was im Winter hinkommt, minus das, was im Sommer weggeht. Und was man sehen kann, sind unterschiedliche Dinge. Das erste ist, dass wir eine relativ starke Variabilität der Massenbilanz haben, dass allerdings die jährliche Massenbilanz einen deutlich negativen Trend hat. In den 80er Jahren oder in den 60er bis 80er Jahren war das nicht so ganz klar, aber inzwischen haben wir eigentlich einen sehr starken negativen Trend. Und dieser negative Trend stammt nicht aus dem Winter, denn der Winterniederschlag, wenn man sich die lineare Interpolation anschaut, sinkt ganz wenig, aber eigentlich nicht signifikant, während die Sommerschmelze deutlich negativer wird von Jahr zu Jahr im Mittel gesehen. Wenn man sich das jetzt akkumulativ aufträgt, also wir haben jetzt sozusagen den Verlust und den Zugewinn addiert über die Jahre, dann kann man sehen, dass wir eben in den 60er, 70er Jahren eine relativ stabile Situation am Fernaktferner hatten. Danach, so ab 1985 oder eigentlich ab 1980, ging es dann stetig bergab mit dem Gletscher. Und wenn man sich diese Mittel anschaut, dann sieht man, dass seit ungefähr dem Jahr 2000 diese Abnahme des Gletschers sich nochmal deutlich beschleunigt hat. Wir haben also hier einen deutlich steileren Trend, als wir das vorher hatten. Um das in der Gesamtschau anzuschauen, wenn wir die Nachbargletscher anschauen, die schauen von der Tendenz relativ ähnlich aus, auch wenn die Gletscher unterschiedliches Individualverhalten haben, aber so im langfristigen Trend sieht es gleich aus. Wir haben also diese eher stabile Situation hier und dann eben die negative Situation mit dem steiler werdenden Trend. Und wenn wir jetzt versuchen, das in einen klimatischen Zusammenhang zu bringen, dann kann man sagen, wir schauen uns mal die Sommertemperaturen an, weil ja der Gletscher eindeutig durch die Gletscherschmelze bestimmt wird, also die Gletschermassenbilanz. Und wir sehen hier die Sommertemperaturen seit 1850, rekonstruiert von der Station Obergurgl und dann ergänzt mit unseren Beobachtungen. Und was wir hier sehen, ist der Volumensverlust oder der Massenverlust des Fernaktferners. Und was wir sehen, ist hier 1850 bis 1900, da passiert eigentlich gar nicht so viel, obwohl der Gletscher deutlich an Masse verliert. Das hängt damit zusammen, dass zum Ende der kleinen Eiszeit sozusagen das Klima eh schon wärmer war und die Gletscherreaktion darauf eben eine ganze gewisse Zeit gedauert hat. Aber was wir auch sehen ist, seit 1980 reagiert der Gletscher also sehr empfindlich auf diesen Temperaturanstieg, den wir hier sehen, mit einem grandiosen Massenverlust, den er hier vorlegt. Und was wir auch sehen, was Sie leider nicht sehen können, weil die Zahlen zu klein sind, dass wir hier schon in den Alpen einen Temperaturanstieg seit 1850 haben, der ungefähr 3,5 Grad beträgt und das damit schon deutlich mehr ist als dieses angestrebte Erwärmungsziel von 2 Grad. Also innerhalb der Alpen haben wir diese 2 Grad, die global angestrebt werden, schon längst überholt. Das ist jetzt so ein kleines Schaubild des Verlustes des Fernaktferners, einfach um zu zeigen, wenn man Jahr für Jahr hingeht, dann fällt es vielleicht nicht ganz so auf, aber wenn man sich das mal über 18 Jahre anschaut, dann sieht man doch deutlich, dass hier was passiert. Vor allem erstaunlich ist, sobald also Felsen mal irgendwann aus dem Gletscher herauskommen, dann geht es sehr, sehr schnell, dass hier durch die Wärmestrahlung das Eis verschwindet. Jetzt weiten wir unseren Blick nochmal ein bisschen und schauen auf die Ostalpen. Das sind die Gletscher, die regelmäßig hier an der Akademie beobachtet und vermessen werden. Und alle diese Gletscher Das geht hier bis 2010. Alle diese Gletscher, die zeigen im Prinzip ein sehr, sehr ähnliches Bild. Also deutlich durchstrukturiert in den Ostalpen. Die neueste Dekade von 2010 bis 2019 hoffen wir, dass wir die bis Ende des Jahres fertiggestellt haben, aber das wird das Bild nicht weiter gravierend ändern. Schauen wir auf die gesamten Alpen. Wir wissen natürlich, der Aletschgletscher als die Ikone der Schweizer Alpen geht genauso zurück. Interessant ist, dass man den Gletscherschwund oder den Massenverlust der Gletscher nicht unbedingt an eine Größe des Gletschers knüpfen kann. Wie man hier sieht, wir haben hier Sevretta-Gletscher mit 3 Quadratkilometer, Griesgletscher mit 6 Quadratkilometer, ein Repräsentant für einen eher moderaten Massenverlust, und der Griesgletscher mit einer ähnlichen Größe hat in der gleichen Zeit seit 1860 etwa 100 Meter an Eisdicke verloren. Also die Tendenzen sind überall gleich, aber die Ausprägungen sind doch sehr individuell von Gletscher zu Gletscher. Jetzt fast am Schluss noch eine interessante Studie. Auf der einen Seite mal für die Länder ausgerechnet, was der Gletscherverlust eigentlich an Fläche bedeutet. Und wir sehen also, die Schweiz mit dem größten Flächenanteil von 1000 Quadratkilometern bleibt dann eben bei 150 Quadratkilometern. Und das sind immer in etwa so 10-15%, was in dieser Simulation am Ende des Jahrhunderts übrig bleiben wird. Interessanter finde ich allerdings diese Abbildung des Gorner-Gletschers hier bei Zermatt. Hier zeigt sich nämlich für die Gletscherausdehnungen 2040, 60 bis 2100, dass wir bis zur Mitte dieses Jahrhunderts ein sehr komisches Gletscherbild in den Alpen erhalten werden. Wir bekommen nämlich Gletscher, die plötzlich relativ große Eisbrocken einfach in der Landschaft rumliegen, weil diese Eisbrocken sich inzwischen von dem aktiven Teil des Gletschers getrennt haben. Und wir einfach so Toteisfelder haben, die dann langsam vor sich hinschmelzen. Die haben keine eigene Massenbilanz mehr, sondern die vergehen dann langsam. Die Gletscher selber, die werden dann sich zurückziehen auf die höchsten Bereiche, hier Dufourspitze, Nordend und Signalkuppe. Und aus einer neueren Studie ähnliche Ergebnisse für unterschiedliche Emissionsszenarien. Diese schwarze Linie, die zeigt, was mit den Gletschern passieren würde, wenn sich das Klima jetzt schlagartig nicht mehr ändern würde. Das heißt, selbst für das heutige Klima, wo wir hier stehen, sind die Gletscher heute zu groß. Die Gletscher kommen nicht hinterher, diesen Klimawandel nachzuvollziehen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt das Klima stoppen würden, würden wir noch etwa 35% der Gletschermasse verlieren. Und interessant ist, unterschiedlich wie die Szenarien sind, bis 2050 wird die Veränderung etwa relativ gleichbleibend sein, egal welche Emissionsszenarien haben. Erst danach werden die Emissionen dann tatsächlich, also die Unterschiede in den Emissionen tatsächlich sich zu Buche schlagen, ob wir jetzt noch 8% Gletschermasse haben oder 40%. Und als letztes Bild eine Prognose für die Gletscherflächen in den Höhen. Im Prinzip kann man sagen, alles, was jetzt schwarz eingezeichnet oder was man als schwarz sieht, ist diese Fläche, die verloren gehen wird. So oder so. Da können wir nichts mehr machen. Also da ist der menschliche Einfluss sozusagen begrenzt. Was man eventuell noch verändern könnte, das ist das, was bunt ist. Ob wir jetzt in das blaue oder das grüne oder das rote Szenario kommen, wo dann eben der Gletscherhauptanteil noch bei 3400 Metern liegt, während er heute etwa bei 3000 Metern liegt in der Volumensverteilung. Und ganz am Schluss noch was, eine kurze Studie über eine Modellierung, die wir hier gemacht haben, was die Verhältnisse des Wassers vom Gletscher im Inn bedeutet. Und wir sehen hier in Fendt, relativ nah am Gletscherrand, da sieht man, dass der Eisschmelze, was das Hellblaue bedeutet, noch relativ groß ist, allerdings bis 2040 dann quasi verschwunden sein wird. Und dann eben nur noch Eis, Schneeschmelze und Regen beinhaltet. Weiter unten, wo der Inn in die Donau fließt, da ist heutzutage schon die Eisschmelze quasi unbedeutend und wird also in einigen Jahren eigentlich fast nicht mehr messbar sein. So, ganz zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Wir haben also einen starken Anstieg der Sommertemperaturen in den Alpen. Und seit 2000 finden wir einen deutlich erhöhten Eisverlust. Die Ursache liegt wahrscheinlich in dem vergrößerten Energieangebot durch den veränderten Klimasituation. Und bis 2100 werden die Gletscher einen Großteil ihrer Masse und natürlich deswegen auch ihre Fläche verlieren. Aber weil die Gletscher kleiner werden, werden wir weniger Schmelzwasser haben, obwohl wir höhere Schmelzraten haben, weil einfach auf kleineren Flächen weniger Wasser geschmolzen werden kann, was natürlich für die Wasserwirtschaft in manchen Regionen eventuell auch zum Problem werden könnte. So, vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.
Deswegen möchte ich gleich begrüßen Thorsten Glauber. Wir freuen uns, dass Sie da sind, bayerischer Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz. Rudi Erlacher, Vizepräsident des Deutschen Voralpenvereins, insofern auch Mitveranstalter heute Abend, Alpinist, studierter Physiker und seit vielen Jahren engagiert im Naturschutz im Alpenverein. Michael Staudinger überblickt, was in der Atmosphäre der Ostalpen vor sich geht und auch darunter. Er ist nämlich Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Österreich. Und ja, Christoph Meyer konnten wir gerade schon zuhören. Wir konnten jetzt mit Christoph Meyer sehen, in Grafiken, aber auch in Bildern, was passiert ist mit den Gletschern, wenn ich das sehe. Mein erster Gedanke war jetzt frustrierend, eigentlich deprimierend. Wie traurig macht Sie das?
Ich glaube, wir haben alle eine Verantwortung, wie wir hier sitzen in diesem Saal. Und als bayerischer Umwelt- und Verbraucherschutzminister hast du natürlich eine dicke Hausaufgabe mitbekommen. Ich bin jetzt ein halbes Jahr im Amt und das, was uns Herr Dr. Meyer beschreibt, ist ja nicht neu. Im Prinzip ist es wissenschaftlich erarbeitet. Wir haben die ersten Studien gesehen, 1890 geht es los und wir schreiben das Jahr 2019. Es ist ja nicht so, dass es vom Himmel gefallen ist. Und deshalb ist es natürlich für Sie fragen, ob das eine nachdenklich stimmt. Natürlich stimmt es eine nachdenklich. Und ich sage aber auch, dass es nur eins gibt, entweder wir backen jetzt zu und tun's. Oder wir werden auch die Rechnung bekommen und als Umweltminister hast du in vielen Bereichen Maßnahmen in der Kompensation, Hochwasser, Niedrigwassermanagement, die heute schon so unangenehm sind, dass es eigentlich niemanden mehr geben darf, der den Klimawandel leugnet. Aber leider gibt es die immer noch.
Welche Herausforderungen da kommen, werden wir auch noch sprechen heute Abend. Herr Erlacher, ich würde aber von Ihnen gerne noch vorher wissen, wie sehr beschäftigt Sie das im Alpenverein? Wo merken Sie ganz konkrete Auswirkungen auf Hütten, Wege? Was ist da alles in Bewegung?
Also wie wenige andere, nur Wissenschaftler sind näher dran, aber der Bergsteiger erlebt den Klimawandel im Gebirge natürlich besonders hautnah. Und zwar auf mehreren Seiten, das ist das eine. Ich kann mir Beispiele anführen. Der Permafrost tat auf, Fundamente von Hütten, früher wusste man gar nicht, dass die auf dem Permafrost gebaut sind, brechen jetzt weg, wie zum Beispiel am Hochwildehaus, das jetzt geschlossen ist. Wege werden nicht mehr gangbar, gleich in der Nähe der Gurgler Ferner mit seiner Gletscherzunge ist so weit zurückgegangen, dass der Weg von der Langthaler Eckhütte, wer in die Berge steigt, in den Ötztaler kennt es, der Weg zum Ramolhaus nicht mehr über die Zunge geht. Da gibt es jetzt eine riesige Hängebrücke. Und auch für das Bergsteigen ist gefährlicher geworden. Wir hatten also mehrere Unfälle, weil so hoch oben unerwartet steiles Blankeis ist, wo die Bergsteiger nicht so richtig darauf vorbereitet waren. Und auch ganz interessant, die Anzahl der Hochtourenführerausbildungen, also das Interesse, eine Hochtourenführerausbildung zu machen, ist interessanterweise im Gegensatz zu allen anderen Ausbildungen zurückgegangen. Das ist ein Indiz dafür, dass die Hochtouren, weil die Gletscher zurückgehen, sozusagen eine gewisse Attraktivität verlieren. Und das ist natürlich das Eingemachte des Bergsteigens, das sind Hochtouren.
Das geht da an die Substanz. Herr Staudinger, der Herr Meyer hat erwähnt ja, die Alpen erwärmen sich stärker als der Rest Mitteleuropas, gemessen am weltweiten Durchschnitt doppelt so schnell. Es gibt verschiedene Bezugsgrößen. Warum ist das denn so, dass da die Erwärmung schneller voranschreitet?
Klimaänderung heißt nicht, dass das Klima sich gleichmäßig ändert, sondern es sind Wettersysteme, großräumige synoptische Systeme, die in unterschiedlichen Häufigkeiten auftreten. Und das, was man beobachtet hat in den letzten Jahren, ist, dass Hochdruckgebiete länger ortsfest bleiben. Und das besonders über Mitteleuropa und das besonders über dem Alpenraum. Und das hat über die vielen Jahre diese stärkere Temperaturänderung bewirkt, die man im Alpenraum beobachtet hat. Ja. Also mich haben die Bilder von Christoph Meyer sehr beeindruckt, weil ich habe meine Laufbahn am Hintereisferner begonnen in den 70er Jahren, wo ich damals im Massenhaushalt mitgemessen habe. Und das jetzt zu sehen, wie viel sich da getan hat, ist extrem beeindruckend, weil die Gletscher sind wirklich sowas wie der Kolibri in der Mine. Sie zeigen sehr eindrucksvoll, was in der Landschaft passiert. Was man nur durch Temperaturmessungen, das ist für einen Wissenschaftler eine wichtige Größe, aber beim Gletscher sieht man es. Da sieht man richtig, wie massiv die Klimaänderung bis jetzt schon gewesen ist.
Würden Sie denn der Aussage zustimmen, die Alpen sind Klimaopfer Nummer 1 in Europa?
Ja und nein. Ja und nein, weil die Adaptionsfähigkeit, die wir in den Alpen haben, so wie der Erlacher das gerade gesagt hat, wir bauen eine Hängebrücke, ja, und man geht dann drüber. Die Adaptionsfähigkeit ist relativ groß. Und das Hauptproblem wird das Wasser werden in Zukunft. Ja. Das Wasser im Süden Europas, wo wesentlich weniger ist. Und da sind wir indirekt davon betroffen. Aber da, wo landwirtschaftliche Existenzgrundlagen plötzlich nicht mehr gegeben sind, weil das Wasser fehlt, das wird das Hauptproblem. Wir haben es auch in Österreich schon gemerkt mit den Trockenperioden, die wir gehabt haben in den letzten beiden Sommern, mit den unterschiedlichen Jahreszeitenzyklen, dass der Winter zum Teil sehr stark ist, aber dass dann sehr früh ein sehr warmes Frühjahr beginnt und dass die Schädlinge plötzlich mit einer Häufigkeit auftreten, die man bisher nicht gekannt hat. Das sind so, man würde auf den ersten Blick sagen, Nebeneffekte, aber die dann für bestimmte Wirtschaftszweige, für die Landwirtschaft ein Riesenproblem sind.
Also noch viele andere Auswirkungen als Gletscherschwund.
Ja, es geht quer durch. Ja. Und die Gletscher natürlich sind gut sichtbar und als Bergsteiger, ich bin selber Bergsteiger, und wie Sie gesagt haben, die Hochtouren sind nicht mehr so interessant oder sind zum Teil nicht mehr machbar, absolut. Ja. Aber das kann ich vielleicht auch als Bergsteiger am ehesten noch verkraften, also im Vergleich zu einer fehlenden Existenzgrundlage.
Wo liegen denn die Hauptherausforderungen, denen wir uns dann stellen müssen? Ist das das fehlende Wasser? Sind das Bergstürze? Wogegen müssen wir uns, wenn wir jetzt, bleiben wir mal eben, Sie haben vorhin als Klimaopfer auch eben Trockenheit in Südeuropa erwähnt, blenden wir das jetzt mal aus, bleiben wir mal in Österreich und Deutschland, Bayern. Wo sind denn da die zentralen Herausforderungen, wo wir auch handeln müssen?
Ja, in unterschiedlichen Niederschlagsverhältnissen. Ja. Wir haben in den letzten 15 Jahren bemerkt, dass die Zahl der Tage mit den stärksten Niederschlägen, diese 7 niederschlagsstärksten Tage, dass an diesen Tagen die Intensität im Alpenraum um 30% zugenommen hat. Und Simbach war so ein typisches Beispiel, es war ein einzelnes Ereignis, aber die wird es immer häufiger geben und dieser Trend geht steil nach oben.
Das war jetzt das Voralpenland? Oder?
Das Alpenvorland, aber im Alpenraum insgesamt ist das relativ gleichmäßig verteilt. Mhm. Das andere sind längere Trockenperioden, die natürlich für die Landwirtschaft ein großes Problem darstellen. Permafrost, wie schon angesprochen worden, ist im Hochgebirge und das, was man jetzt noch als Gletscher sieht, das wird durch den stärkeren Permafrostverlust und die starke Erosion, die man im Hochgebirge beobachtet, das ist eine Frage der Sicherheit von den Höhenwegen, aber auch die Gletscher selber sind jetzt schon zum Teil auf den Zungen Schutt bedeckt. Das beschleunigt noch einmal die Gletscherschmelze, weil die Reflexionsverhältnisse ganz unterschiedlich sind und die sind als Gletscher nicht mehr erkennbar in Zukunft. Also, so wie Christoph Meyer das gesagt hat, man sieht einen Schotterhaufen und drunter ist das Eis. Und das war einmal der Gletscher. Das ist so eine typische Auswirkung. Aber sonst, die Extremwetterlagen, die sind auch für den Bergsteiger der große Unterschied.
Wird uns denn irgendwann das, in irgendwelchen Regionen das Wasser ausgehen mit den schwindenden Gletschern?
Nicht in den Alpen. Weil wir in den Alpen ja doch in der guten Situation sind, dass wir regelmäßige Niederschläge haben, auch wenn Trockenperioden vielleicht länger werden. Aber in Zentralasien, wo wir ja einen zweiten Forschungsschwerpunkt haben, da wird es ein gravierendes Problem werden. Es gibt heutzutage schon Gegenden, wo die Bewässerung nicht mehr funktioniert, weil die Gletscher zum Beispiel zu tief liegen und die Stellen, an denen sie bisher den Gletscher angezapft haben, da kommt kein Wasser mehr. Das heißt, die müssen ihre Bewässerungskanäle neu ausrichten. Ein Problem, das allerdings auch bei uns dann vermutlich vor allem in den Hochgebirgen vorkommen kann, ist eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit von Murgängen, weil wir einfach durch den Gletscherschwund eine viel größere Freilegung von Lockermaterial haben. Dort, wo heutzutage noch Gletscherflächen sind, ist in 10, 20 Jahren nur noch Kies und Schotter und Feinmaterial. Und wenn dort dann auch noch stärkere Niederschläge dazukommen, dann haben wir natürlich ein sehr hohes Gefahrenpotenzial für Murgänge, Felsschläge und so weiter.
Wie weit kann das ins Tal gehen?
Ja, das hängt davon ab, wo der Gletscher liegt. Ich meine, am Rhone-Gletscher zum Beispiel, es wäre jetzt
vielleicht ein nicht so ganz optimales Beispiel, aber am Rhone-Gletscher, da ist die Straße ja direkt unterhalb des Gletschers. Wenn wir oben einen Murgang haben, der groß genug ist, dass er über die Schwelle kommt, dann könnte er auch die Passstraße verschütten. Und das gilt für andere Regionen schon auch, also nicht nur an dieser Stelle.
Herr Glaube, jetzt Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst nun einen relativ kleinen Teil der Alpen. Wir haben nicht so ganz viel abbekommen in Bayern, aber wo schlagen Herausforderungen, die Anforderungen auch aus der Region, hier muss was passieren, bei Ihnen auf im Ministerium?
Ich möchte erst nochmal auf Herr Dr. Meyer sagt, die Wasserarmut in Zentralasien, also unser Zentralasien in Bayern heißt Franken. Also wir brauchen nicht nach Zentralasien. Wir haben in Bayern 25% der Wasserspeicher gefüllt, 25%, der niedrigste Wert, der jemals gemessen wurde in unseren Brunnensystemen. Und damit ist jedem klar, dass wir einfach Wasser auch anders denken müssen. Natürlich ist durch den Klimawandel, auch durch die Gletscherschmelze, sind die Schotterrinnen natürlich im Voralpenraum, aus denen wir viel Wasser gewinnen, die sind gefüllt. Da ist enorm viel Wasser im Zuge dessen, dass sich der Klimawandel auf die Gletscher so auswirkt. Im Norden ein komplett anderes Bild. Und ich werde gleich nochmal auf die Alpen eingehen, aber wir müssen im Norden komplett anders herangehen. Wir müssen Hochwassermanagement, Starkregenereignis ist angesprochen worden. Was passiert ist, wenn Regenzellen über einer Region, einem Landkreis, einer Gemeinde stehen? Wir müssen schauen, dass wir in den Gewässern dritter Ordnung, das sind die kleinen Gewässer, dass wir so viel Wasser wie möglich in der Fläche halten, wie in einem Körper im Adernsystem, damit das Wasser in der Fläche bleibt, ins Grundwasser eindringen kann, um die Brunnensysteme zu stärken. Beim Thema Verantwortung für den Freistaat Bayern, 20% der Bundesrepublik Landesfläche hat Bayern, aber wir sind für 80% aller Arten verantwortlich. Und da ist natürlich der Alpenraum ein ganz entscheidender Baustein. Und ich würde dem gern widersprechen wollen, dass der Klimawandel, gerade diese angesprochenen 3,8 Grad, keine Auswirkungen haben auf das Vegetation und Ökosystem. Ich würde schon sagen, dass es eine Auswirkung hat. Der Anpassungsdruck natürlich für Natur und für die Artenvielfalt ist enorm. Und wenn man jetzt die Dynamik sich anschaut und wir uns überlegen, dass wir in der Geschwindigkeit weitergehen, dann haben wir in den nächsten 30 Jahren einen Peak von 7 Grad und dann wird der Anpassungsdruck schon enorm groß für die Artenvielfalt, die wir dort haben wollen. Und deshalb glaube ich, in der Verantwortung, wenn wir für unsere 13.000 Pflanzen im Alpenraum, 30.000 Tiere aus der Tierwelt, wir müssen einfach jetzt wirklich auch aktiv ran. Und das bedeutet Klimaschutz, es wird immer diskutiert, sollen wir in Bayern damit beginnen, sollen wir in Deutschland damit beginnen, was macht Deutschland aus, wenn es nur 2% des Weltziels sind. Ja, aber wenn wir nicht mit beginnen, wer denn dann? Also ich bin nicht bereit zu sagen, wir überlassen das mal unsere Nachbarn oder wir schauen mal nach China oder in die USA. Ich glaube schon, wenn wir die Verantwortung für unseren Alpenraum übernehmen wollen, müssen wir auch bei uns selbst anfangen.
Mhm. Welche Maßnahmen sind denn wichtig? Wir haben gerade schon die Hängebrücke für die Bergsteiger gehabt, Warnsysteme. Ja. Aber was
Adaptierung,
ist noch
hier? Sich adaptieren, das ist sozusagen das Pflaster über die Wunde. Ja. Mhm. Aber Mitigation, Emissionen zu vermindern und Techniken zu entwickeln und hier Vorreiter zu sein und hier Exportartikel zu haben, wie man Emissionen vermindern kann, das ist das andere, das ist das grundsätzliche Problem. Und darum zwischen diesen sehr interessanten Kurven zwischen RCB 2,5 und bis zu 8,5, ja, das sind alle wir mit unseren Konsumgewohnheiten, mit den politischen Rahmenbedingungen, mit dem Bewusstsein von den Leuten, ob wir auf diesem steilen Pfad unterwegs sind, so Business as usual oder weiter so wie bisher, oder ob man doch eine gewisse Bremse noch einbauen kann. Aber auch diese gewisse Bremse braucht eine extreme und sehr deutliche Umstellung von allen Gewohnheiten, von industriellen Voraussetzungen und.
Egal wie gut wir uns anpassen, wir brauchen weniger CO2 in die Luft, das ist klar. Jetzt ist ja gerade bei solchen Themen, ja, da sind wir bei den erneuerbaren Energien, die sorgen im Alpenraum auch für viele Konflikte, weil sie ja oft Fläche verbrauchen. Das sind Stauseen, die Täler auffüllen, Staumauern etc. Ja,
Müssen wir die Alpen dafür öffnen? Ich habe vor 3 Jahren gab es eine Ideenskizze, sage ich mal, von Schweizer Forschern. Die haben gesagt, naja, wenn die Gletscher abschmelzen, schauen wir mal, wie sähe es denn aus, wenn wir oben Staumauern bauen, damit wir das Wasser wenigstens dort oben halten und später noch für Wasserkraft übrig haben. Müssen wir in so eine Richtung denken?
Ich wollte zuerst einen Satz zur Adaption sagen. Es gibt eine ganz bekannte Adaption im Alpenraum, das ist die Adaption der Schneekanone. Da adaptiert man sich auch sozusagen an den Klimawandel und die ist ja auch nicht gerade so ganz energiefrei. Also es gibt auch Adaptionen, die nach hinten losgehen eigentlich. Wobei jetzt also der Zusammenschluss von Skigebieten über Rücken hinweg und so, das ist jetzt gerade so das Durchstarten, um diesen Problemen mittelfristig dann doch noch irgendwie zu entgehen. Das ist auf jeden Fall mal kritisch zu betrachten. Und dann haben wir natürlich jetzt die Situation mit den erneuerbaren Energien. Und da denke ich schon, dass die Alpen sind auch hier besonders prägnant. Man sieht hier diese Ambivalenz, die mit den erneuerbaren Energien in den Alpenraum reinkommt. Weil wir haben ja über viele Jahrzehnte war ja die Wasserkraft, ohne dass man das damals wusste, eine erneuerbare Energie. Und die hat ja, wenn man sich das Zillertal anschaut, da ist jede dritte Geländekammer hat einen Speicher. Und das heißt, man hat hier schon sehr stark ausgebaut und dann kamen tatsächlich die Widerstände aus der Gesellschaft. Dorfertal am Großglockner, das war der Ursprung des Tauernationalparks, hat man dann einen riesigen Stausee verhindert. Das war Ende der 90er Jahre. Und jetzt kamen dann sozusagen die erneuerbaren Energien und dann hat auch nicht zufällig die Tiroler Wasserkraft AG, die TIWAG, im Jahr 2004 den sogenannten Optionenbericht vorgestellt. Und das war faktisch eine Ansammlung aller Pläne, die in den Schubladen früher waren. Und die wurden damals in Fendt vorgestellt und dann hat es geheißen, jetzt haben wir die erneuerbaren Energien. Wir brauchen das, weil wir die Klimakrise haben und wir brauchen zusätzlich Pumpspeichersysteme. Und es wird im Moment wird eines dieser Projekte jetzt realisiert in den Stubaier Alpen. Ich sage das jetzt ganz wertfrei mal, damit man mal sieht, was das bedeutet. Die Stubaier Alpen kennt jeder, der in die Berge geht. Das ist auf der westlichen Seite des Ötztal. Auf der anderen Seite ist vom Prinzip her der Brenner. Und da hat man bei Kütai hat man schon vor 20 oder 30 Jahren einen großen Speichersee gebaut, den Finstertaler See. Und dieser Finstertaler Stausee, der entwässert 5 oder 6 Geländekammern aus den südöstlichen Stubaiern. Und jetzt kommt ein zweiter Speicher daneben, der wird auch ein Pumpspeichersystem werden. Ein großer Speichersee, der ist fast genauso groß. Mit dem gewinnt man Wasserkraft, also Wasserenergie, also Energie aus Wasserkraft. Und da werden jetzt alle Geländekammern im südwestlichen Teil auf einer Höhe von 2000 Metern durch Stollen werden die in den Speichersee sozusagen das Wasser abgeleitet, damit man dann, wenn man in das Inntal runtergeht, sozusagen die Energie gewinnt. Jetzt hat man in den Stubaier Alpen quasi keine Geländekammer mehr, die unterhalb von 2000 Höhenmeter natürlich entwässert. Da gibt es nur noch Restwassermengen. Das heißt, wenn man die Idee hatte, es gibt sowas wie Wildbäche in den Stubaier Alpen, die bei der Gletscherschmelze da runtertosen, so dieses berühmte Gischten, das wird man in dem Bereich in ein paar Jahren nicht mehr haben. Und die Frage ist dann schon, also das ist ein Zeichen, das ist ein Signal. Man muss sozusagen mit den erneuerbaren Energien schon sehr vorsichtig umgehen, damit man nicht hier, das sind ja immer so ein Katarakt, der hat ja auch Biodiversität drumherum, da ist ja ständig sozusagen, da ist Gischt, da ist Wasserdampf, der hat ganz andere Fauna und ganz andere Flora und so, das ist ja, dann ändert sich dann alles. Das heißt, man hat hier einen Impact in den Naturraum, der oft viel zu wenig bedacht wird. Und insofern ist der Alpenraum schon also auch ein Signal, auch woanders mit erneuerbaren Energien vorsichtig umzugehen. Und das Problem, was wir jetzt haben, und da haben Sie recht, wir haben Jahrzehnte verschlafen, wir wissen das, der die Energiedebatte verfolgt hat von Anfang an, wir haben 30 Jahre, seit 92 Rio, wissen wir, was los ist. Und jetzt pressiert es, und zwar richtig, jetzt kommt Fridays for Future und macht richtig Dampf. Und jetzt gehen wir dort rein, wo wir sozusagen die skalierbaren Systeme haben, von denen wir eh wissen, Das ist sozusagen schon probiert, da machen wir immer mehr vom selben. Und dann wird es irgendwann mal problematisch. Das heißt, wir laufen eigentlich in eine schwierige Situation rein. Mehrfach schwierig.
Hier in Bayern hat man ja auch das Fall Pumpspeicherwerk Jochberg, was da nicht gekommen ist. Herr Staudinger, Sie wollten aber direkt reagieren.
Direkt dazu, weil ich liebe diese Wasserfälle und die, für mich die Krimmler Wasserfälle zum Beispiel ist ein Traum. Wenn man sieht, das ist fantastisch. Umgekehrt, wenn man sich die Optionen anschaut, die es gibt, jetzt nur Wasserkraft und, zu nehmen und den Bach als Hydropower zu verwenden, ist nicht eine sehr simple Methode und ist nicht das, nicht die Endlösung. Aber Pumpspeicherwerke, die unterirdisch sind, wo man unten einen See hat und oben einen See hat, bestehende Seen zum Beispiel, wie es in Kaprun ist. Ja. Und da die Energie von erneuerbaren Energien, die ja sehr antizyklisch ist, wo nicht immer Sonne, nicht immer Wind ist, wo man mit ganz geringem Energieverlust, um die 10%, und es gibt schon keine Speichermethode, wo man nur 10% verliert, das Wasser raufpumpt, unterirdisch, und unterirdisch wieder runterfließen lässt. Das beeinflusst jetzt nicht den Wildbach, der außerhalb davon ist. Und die Restwassermenge ist etwas, was man diskutieren kann. Aber diese Systeme möglichst gut zu nutzen, ist eine ideale, das ist die Ergänzung, die es braucht zu den erneuerbaren Energien. Weil Solar und Wind ist nicht immer verfügbar. Und so ein Pumpspeicherwerk, das startet auch im Blackout-Fall. Das startet mit einem Kaltstart. Also sonst ist es ja nicht so leicht, beim Blackout hochzufahren. Beim Pumpspeicherwerk, da macht man wirklich nur den Wasserhahn auf und es geht los. Und darum, damit vorsichtig umzugehen und um Verträglichkeitsprüfungen zu haben, bevor man sowas macht, absolut richtig. Aber offen dafür zu sein, auch als, wenn man Alpinist ist und wenn man Wildbäche schätzt, offen dafür zu sein und gewisse Kompromisse einzugehen. Ich glaube, auch das muss es geben. Also sonst kann man nicht sagen, die anderen sollen das machen. Oder das ist das Hauptproblem bei der Klimadiskussion. Jeder hat gute Lösungen, die die eigenen Interessen nicht betreffen. Für die anderen ist man immer gescheit. Aber hier jetzt ein bisschen weiter zu denken, das ist die Herausforderung.
Herr Glauber, Pumpspeicherwerk Jochberg war ja so ein Thema, das uns hier in Bayern auch bewegt hat, auch örtlich. Die Freien Wähler haben sich dagegen positioniert, weil sie eben die Alm dort erhalten wollten. Wie sehen Sie das? Haben neue Kraftwerke in den Alpen nichts zu suchen?
Das ist eine grundsätzliche Frage, wie wir mit dem Thema erneuerbare Energien umgehen. Und ich bin da auch nicht auf der Linie, dass man grundsätzlich sagt, die Freien Wähler vor Ort haben das so und so entschieden. Ich mache seit vielen Jahren Energiepolitik. Und es muss uns einfach klar sein, erneuerbare Energien sind eine Landmarke. Egal welche Form von erneuerbarer Energie sie nehmen. Ob es ein Windkraftrad ist, ob es eine Biogasanlage ist, ob es eine Solaranlage ist, auf Dach oder auf der Fläche, ob es ein Pumpspeicherkraftwerk ist, ein Wasserkraftwerk ist, ein Stauspeicher ist. Es ist alles eine Landmarke, aber es ist erneuerbare Energie. Und wir müssen am Ende uns schon entscheiden. Strom kommt nicht aus der Steckdose. Entweder wir akzeptieren die Landmarken und stehen auch dahinter. Und Bayern ist nicht nur der Alpenraum. Ich bin ein Franke. Ich bin ein Oberfranke. 463 Windräder. Da müssen Sie viel dafür werben, bei den Menschen diese Landmarke akzeptabel zu machen. Und wie gesagt, wir müssen uns entscheiden, wenn wir raus wollen aus Öl, Kohle und Gas. Und ich glaube, da sind wir uns hier im Raum einig. Und 2022, Preußen Elektra hat mir vor 14 Tagen den Rückbauantrag für ISA 2 gebracht. Dann müssen wir uns entscheiden, wie wir in Zukunft unsere Energie produzieren wollen. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir einen Konsens in der Gesellschaft herstellen müssen. Und ich behaupte, auch als Architekt, jedes heute geborene Kind, das eine erneuerbare Energieform kennt, das CO2 arm und die eigene Nachhaltigkeit sichert, wird auch diese Energieform akzeptieren. Dann ist die Grundlage fürs eigene Leben. Also deshalb möchte ich mich auch dieser Debatte nicht entziehen und habe mich auch nie entzogen. Es hat mir auch in meinem eigenen Heimatort in der Windkraft sehr viele unangenehme Fragen gebracht. Es hat Leute gegeben, die sich an der Kirchweih, und ich bin Aborigine, in meinem Ort nicht mehr an meinen Tisch gesetzt haben. Das ist harte Kost in der Politik. Aber ich sage Ihnen auch, wenn Sie mir einen besseren Vorschlag machen, verfolgen wir ihn gerne. Nur eins ist klar, Strom kommt nicht aus der Steckdose und wir müssen auch diese Nachhaltigkeitsgedanken leben. Und dazu gehört auch, dass wir die Energieformen, die es gibt, nebeneinander leben.
Kurze Zwischenfrage an Sie, Herr Staudinger. Windkraft in den Alpen, Sie haben den Überblick, ob da was zu holen ist. Ja, ist absolut. Das auch ein Thema, das kommen wird?
Absolut was zu holen. Ich war gerade letzte Woche in Sizilien, da ist eine Bergkette an der Südküste, ein Windrad nach dem anderen, insgesamt 25. Und wir haben lang diskutiert, weil schön ist es nicht. Schön ist es nicht. Und wir haben uns gefragt, wie lang braucht es, bis man es akzeptiert? Wenn man diese alten Bilder sieht von Holland mit diesen schönen runden Häuschen und oben sind diese Leintücher, die man als Windräder verwendet hat, die schauen irgendwie ganz putzig aus, die akzeptiert man. Ja. Gibt es eine Änderung in unserer ästhetischen Wahrnehmung, dass wir in 10, 15 Jahren sagen, okay, ein Windrad gehört dazu und ist eine Art, die Energie der Natur zu nutzen? Möglicherweise ja, möglicherweise nicht, ich weiß es nicht. Aber gleichzeitig, wenn man sich die Kurven anschaut, und der Gletscher, wie gesagt, ist ein Indikator. Ja? Und unsere Kurve, wie wir Energie verbrauchen, wir werden auch in Zukunft sehr viel Energie brauchen. Die Kurven steigen weltweit an. Wir müssen die Energie irgendwie produzieren. So wie der Staatsminister gesagt hat, man muss sich jetzt überlegen, was investiert man wo und wann? Und mit welchen Investitionen fördert man welche Entwicklung? Weil die Solarentwicklung, die Preise von den Solarkollektoren haben sich mit der Masse weiterentwickeln. Wenn es ein schmaler Sektor geblieben wäre, ja, wären die Preise heute noch wie vor 20 Jahren. Je breiter der Sektor wird, desto mehr wird Innovation, desto mehr Forschung wird gemacht und desto rascher gehen die Preise nach unten. Und darum sage ich, wenn wir zuerst von den Opfern gesprochen haben, ja, wir in den Alpenländern, wo die sechs reichsten Länder der Welt auf sehr engem Raum zusammen sind, wenn wir nicht investieren und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung fördern in diesem Segment, dann geht es nicht weiter, dann passiert nichts. Und darum muss man Kompromisse machen und sagen, auch wenn es ästhetisch nicht super ist, in den Alpen hat Windkraft ihre Berechtigung.
Herr Erlacher, wie viele Windräder in den Alpen können Sie akzeptieren? Na,
das ist auf der einen Seite ist das wirklich ein ästhetisches Problem, wie Sie sagen. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Frage der Effizienz dieser Windräder. Also das ist, man meint immer, wenn man ganz oben am Kamm bei uns die Windräder hinstellt, es gibt eine Zahl dafür, das sind die sogenannten Volllaststunden, das ist so eine signifikante Zahl. Wie viele Stunden im Jahr würde das Windrad sozusagen voll laufen, um die Leistung auszuschöpfen? Das sind bei uns im Alpenraum eher gering im Vergleich jetzt zu einem Offshore-Windrad oder zu Windrädern im Norden. Aber ich wollte, das ist so, diese Debatten haben immer eine ganz gewisse Struktur. Man ist sofort bei der technischen Lösung. Man ist immer bei der technischen Lösung. Und ich weiß als Physiker, es gibt auch nur eine technische Lösung. Aber es gibt nicht nur technische Lösungen. Und wenn ich mir das anschaue, jetzt heute in der Früh, glaube ich, war das oder gestern Abend im Radio, hat die Lufthansa eine Meldung gebracht über die letzten Halbjahreszahlen und Buchungen. Und dann haben sie erfreut festgestellt, es gibt keinen Greta-Effekt und keinen Fridays for Future-Effekt, weil die Zunahme der Reisen und die Anzahl der Buchungen wieder um 4% gestiegen ist. Und das ist nämlich auch das Problem. Das Kerosin ist nämlich auch etwas, was wir irgendwann einmal in der Zukunft regenerativ erzeugen werden. Und das ist immer noch nicht besteuert. Und da ist sozusagen eine politische Investition ist da notwendig. Und zwar relativ schnell und relativ heftig. Und wenn ich mir die Debatte anschaue, wie lange das Thema einer CO2-Abgabe sozusagen subkutan in der Gesellschaft diskutiert worden ist, unter den Wissenschaftlern, unter den Klimaökonomen. Ein Edenhofer hat 2015 einen ganz dicken Artikel in der FAZ dazu veröffentlicht. Und dann braucht es die Fridays for Future, Leute, da wo ich nur sagen kann, bravo, und jetzt diskutieren alle Leute über die CO2-Bepreisung, wie auch immer, als Emissionssystem oder als Steuer oder sowas. Aber jetzt wird die Politik sozusagen plötzlich, jetzt wird sie, wir sagen in Bayern, gange. Sie wird jetzt gange. Und das sollte man immer mitbedenken. Man muss immer parallel fahren. Nicht nur die technische Lösung. Wir brauchen auch die politischen Lösungen und zwar mit Werbe.
Also wir müssen an die Effizienz, also nicht nur an die Effizienz ran, sondern ja, an den Verbrauch letztendlich heißt das ja. Würde ich gleich später gern noch darauf eingehen, aber erstmal noch eine Frage bei den erneuerbaren Energien im Alpenraum. Windkraft hatten wir gerade auch, ja, ästhetisches Problem, Stau, Dämme, Stauseen. Frage an Sie, Herr Mayer, können Sie beschreiben die schädlichen Auswirkungen von solchen Projekten? Oder kann man gar nicht so, vor allem ein ästhetisches Problem,
die Staumauer? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich meine, das Problem ist, wie schon angedeutet, man darf sich eigentlich den Lösungen erstmal nicht verstellen grundsätzlich, sondern man muss eben sehen, welche Lösungen sind praktikabel, welche sind durchsetzbar. Das Hauptproblem sehe ich darin, dass die Alpen heutzutage ja schon extrem übererschlossen sind. Und wenn der Herr Staatsminister sagt, Biodiversität zum Beispiel spielt eine große Rolle, dann hängt es auch damit zusammen, wie stark die Alpen erschlossen werden. Deswegen denke ich, man muss einfach versuchen, intelligente Lösungen zu finden. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass man neue Kraftwerke erschließt. Aber dann soll man die Kraftwerke doch bitte so konzipieren, dass sie eben auch weitgehend umweltverträglich arbeiten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber so, wie der Herr Staudinger gesagt hat, der Energieverbrauch steigt weiter. Gibt es nicht Strategien, um den Energieverbrauch einzudämmen, um einfach nicht mehr so viel Energie produzieren zu müssen? Ich meine, diese Sachen, die müssen miteinander laufen. Die Schädlichkeit einzelner Systeme im Alpenraum, die sind natürlich sehr individuell, je nachdem, wo das hingesetzt wird. Ob wir jetzt ein Pumpspeicherkraftwerk haben, das man nicht sieht, oder ob wir einen großen Speicher haben, wo null oder so gut wie kein Restwasser läuft. Wir machen regelmäßige Vergleichsbilder im Zillertal. Und dazu gehe ich jeden Herbst dann zur Berliner Hütte hoch und jedes Mal tränen mir die Augen, wenn ich diesen toten Bach da sehe, weil da null Wasser drin läuft, weil eben das ganze Wasser aus dem Zillertal abgezapft wird für die Wasserkraft. Und dort muss man, glaube ich, schon auch ansetzen, dass man sagt, man muss diese Systeme intelligenter machen, dass man eben größere Restwassermengen zulassen kann. Inzwischen gibt es ja auch Restwasserkraftwerke, die auch dieses Wasser besser verarbeiten könnten. Das heißt, man könnte die Wildbäche wieder mit mehr Wasser füllen. Und dort hängt alles zusammen. Auf der einen Seite die Energieeinsparung, die technologischen Fortschritt und eben die intelligente Umsetzung in den Alpen. Das muss irgendwie als Gesamtbild gedacht werden und nicht nur eben immer so die einzelnen Lösungen per se.
Wenn Abwägen auch dann und Feinjustierung wichtig ist, wie wäre es, wenn wir sagen, wir verzichten auf alle Skigebiete und Skischaukeln, schließen die und leisten uns dafür ein paar Staudämme. Es wäre ja, wäre das, wenn es um die Übernutzung der Alpen geht. Wäre das ein Ansatz?
Naja, das wäre eine große Restrukturierungsmaßnahme. Wenn man sich anschaut, Sölden hat wahrscheinlich, ich weiß die Zahlen nicht, aber Sölden hat wahrscheinlich in den 50er Jahren 500 Einwohner gehabt. Heutzutage leben 5000 Leute in Sölden. Und wenn man jetzt das Skigebiet schließen würde, dann würden alle jammern, dass es Tausende von Arbeitslosen gibt. Und also was dort dann kommt, kann man sich vorstellen.
Also die Frage ist ja dann die, wenn man die Skigebiete jetzt schlagartig, also ich bin jetzt nicht ein Fan des Ausbaus der Skigebiete, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt alle Skigebiete auf der Stelle zumachen würden, dann würde man wahrscheinlich jetzt den Strom, den man da gewinnt, den würde man Kerosin draus machen, also mit Power to Gas und dann nochmal ein paar Kohlenstoffatome dazu und dann Kerosin, damit die Leute dann im Winter zu den Malediven fliegen können. Weil diese, ich meine, die Freizeitverhalten wird ja damit nicht geändert. Und diese Intensität, was zu erleben, das gerade beim Skifahren ist, das würde sich halt eine andere Bahn brechen bei der ganzen Geschichte. Das heißt, wo man da das Drehen anfängt und wo das die Räderwerk aufhört, das ist ja immer, sagen wir mal, das muss man schon durchdenken bei der ganzen Geschichte. Also ich halte das Idee nicht so ganz gut.
In Österreich ist Tourismus 25% vom Bruttonationalprodukt. Ja, und das zu schließen, geht nicht. Das ist auch keine Alternative jetzt zu den Stauseen. Ja. Dass die Energie für die Beschneiung in Salzburg zum Beispiel ein Drittel der Gesamtenergie verbraucht, an den Tagen, wo beschneit werden kann. Ja. Das zeigt schon, welcher Aufwand betrieben wird. Ja. Ja. Also da ein bisschen einzubremsen, jetzt nicht sagen, auf Teufel komm raus, wird weiter beschneit. wird absolut Sinn machen. Aber ich glaube, wie der Herr Lacher zuerst gesagt hat, den großen Zusammenhang zu sehen und technische Lösung, politische Lösung, Bewusstsein bei den Leuten wie jetzt Fridays for Future, aber auch die Kräfte, die dagegen wirken, darüber offen zu reden und das kein Tabuthema zu machen. Ne? Dass zum Beispiel die fossile Industrie setzt im Jahr 700 Milliarden um. Das ist relativ viel Geld. Und die sitzen auf Reserven von 27.000 Milliarden. Das ist der derzeitige Wert der Ölreserven. Dass die nicht von selbst jetzt darauf verzichten werden und das aus den Büchern rausstreichen, weil dann sind viele Firmen von heute auf morgen bankrott. Das muss man sehen und das muss man wissen und da muss man offen drüber reden. Und da muss man sagen, diese Werte, einerseits die jährlichen wirtschaftlichen Werte, die in eine bestimmte Richtung gehen, andererseits die Reserven, die vorhanden sind, wie kann man das umpolen? Ja, weil wir brauchen Energie, wir brauchen unser Lebensstandard. Und Leute, die Skifahrer, also die jetzt erst aufgezeigt haben, man soll sich auf die Skigebiete verzichten. Ich nehme an, das sind jetzt nicht unbedingt die großen Skifahrer. Ja? Und das sind auch nicht die wirtschaftlich davon abhängig, weil eine kleine Pension, das ist ja nicht nur der große Liftbetreiber, das sind ja Genossenschaften in vielen Fällen. Ne? Die haben ihr Interesse, so wie die anderen ihr Interesse haben, das Öl weiter zu verkaufen. Und diese Diskussion ein bisschen ehrlicher zu führen, das wäre extrem viel wert, weil die Fossilindustrie hat zum Beispiel jahrelang mit riesigen Summen Studien finanziert, die jetzt nicht was gut wie wissenschaftlich waren, aber die Zweifel gesät haben. Ja, gesagt, ist es wirklich so? Kann man Temperatur wirklich messen? Hat mir neulich einer in der Diskussion erklärt. Gesagt, im Raum hier gibt es 150 verschiedene Temperaturen. Und wie weiß man, wie damals die Temperatur war? Ja? Das sind so wissenschaftlich mit einem Satz widerlegbar. Ja? Aber bei vielen Leuten bleibt ein bisschen was zurück. Ist da wirklich was dran? Naja, ich fahre weiter mit dem Auto. Das ist dann die Reaktion drauf. Also hier, und da sind die Medien sehr gefragt, und das ist ihre Rolle, ja, hier die Diskussion möglichst offen zu führen und sagen, mein Interesse, ja, ich bin ein Liftbesitzer, ich bin ein Tankstellenbesitzer, ich habe Aktien in der Ölgesellschaft und ich finanziere den und den oder die und die Partei. Diese Diskussion transparent zu führen, das wäre extrem wichtig, extrem wichtig.
Interessiert mich ein Stimmungsbild aus dem Alpenverein, Herr Erlacher, eben die Diskussion offen führen, wie wichtig, welchen Stellenwert hat effektiver Klimaschutz? Wie schätzen Sie Ihre Mitglieder ein? Es gibt ja so den gern zitierten Satz, Bergsport ist eigentlich Autosport. Es gibt die Diskussion um die E-Bikes in den Bergen etc. Das heißt, Alpinisten, das ist ein sehr breites Spektrum an Leuten, die auch nicht alle die gleichen politischen Überzeugungen teilen. Wie ernst kann man den Klimaschutz dann nehmen?
Ja, das hat auch eine längere Geschichte. Wir haben auch schon einmal auf einer Hauptversammlung über ein Tempolimit abgestimmt. Das ist leider gegen das Tempolimit ausgegangen, ist aber schon ein paar Jahre her. Da kommen wir wieder zu dem, dass Bergsport Autosport ist. Mhm. Das liegt auch daran, dass unsere Sektionen, die Sektionen sind ja im ganzen Bundesgebiet verteilt. Hamburg oder Berlin sind ganz große Sektionen und wenn die dann in die Berge fahren wollen, dann fahren die halt tatsächlich nicht in die Eifel, vielleicht auch ein paar, aber dann doch zu uns in den Alpen und dann sind das gleich 1000 Kilometer. Und dann ist die Frage, wie macht man das? Und die Frage ist wahrscheinlich schon ziemlich lang gestellt, aber die Antwort wird intensiver gesucht wie früher. Man sagt, ich fahre jetzt, wir machen ja auch das System der Bergsteigerdörfer, also diese etwas oder wirklich nachhaltigeren, vorsichtig mit der Infrastruktur, vorsichtig umgehenden Orte. Fahren wir in ein Bergsteigerdorf zum Bergsteigen und dann stellt sich die Frage, wie komme ich dann vom Tegernsee, Bahnhof, nach Kreuth und von Kreuth aus dann zu den Orten, wo ich dann meine Bergtour beginnen will. Und dann stellt sie raus, dass bis nach Tegernsee mit der Bayerischen Oberlandbahn, das geht alles gut. Dann wird es schon enger, weil die Busse nicht mehr so häufig fahren. Und dann, wenn ich vor Ort bin, dann wird es problematisch. Dann bin ich nämlich faktisch, dann fehlt mir der Querverkehr, dann fehlt mir der Bus in der Früh um 7 oder sowas, sodass ich dann irgendwo in die Eng komme oder sowas. Und das ist genau dieser letzte Kilometer. Und daran hängt dann die Entscheidung, dass ich sage, ich brauche doch mein Auto und fahre dann nicht mit der Bahn, sondern fahre dann mit dem Auto hin. Und das ist eigentlich dieser Zusammenhang, der ist bekannt und das ist auch ein ewiges Anliegen von uns als Alpenverein, dass die Infrastruktur, der ÖPNV
im Alpensaum, wenn man sich das in der Schweiz anschaut, wir waren jetzt ein paar Tage in St. Antonien in Graubünden, da fährt, das ist ein kleiner Ort, da fährt jede Stunde fährt da der Bus vorbei, da braucht man kein Auto. Und bei uns ist es so, man braucht sozusagen als Bergsteiger doch um die lange Strecke nicht, das ist nicht das Problem, sondern vor Ort ist es das Problem. Das heißt, es gibt vom Prinzip her hier schon eine Diskussion, aber es gibt auch ein Projekt noch vor Ihrer Zeit, Bergsport klimafreundlich, irgendwas klimafreundlich in die Zukunft oder so ähnlich. Das läuft jetzt weiter mit dem Umweltministerium zusammen, hat der Deutsche Alpenverein so ein Projekt aufgesetzt. Das erste war so, dass man eben genau diese aufklärerische Arbeit gemacht hat für unsere Mitglieder im Panorama auf der Alpenvereins-Website, damit die Leute wissen, wie viel CO2 braucht man denn, um vor Ort zu kommen. Auf der anderen Seite ist es so, das habe ich ja schon gesagt, dass die Bergsteiger ja sehr nahe dran sind am Klimawandel. Niemand erlebt es so nahe wie eben den Fernaktferner, wenn er wegschmilzt, als wir unsere Bergsteiger. Und überhaupt, also Bergsteigen, Bergsport und Naturschutz hat ja auch schon irgendwie ein intrinsisches Verhältnis. Also das ist nicht nur aufgesetzt, sondern dass wir auch ein anerkannter Naturschutzverband sind, das hat auch ein authentisches Verhältnis, weil der in die Berge geht und sich da exponiert, der exponiert sich in der Natur und hat so eine gewisse Grunderfahrung und will auch diesen Raum, in dem er unterwegs ist, auch entsprechend schützen. Und von der Seite hat sich jetzt auch im Alpenverein gerade weil er jetzt 150 Jahre alt wird und wir gesagt haben, das wäre doch eine gute Geschichte, wenn wir 150 Jahre alt werden, richten wir mal den Fokus nicht nur auf uns selber, dass wir sozusagen uns am Riemen reißen und nicht immer mit dem Auto fahren, sondern wir deuten auch mal auf die Politik, ganz frech sozusagen, und wir bereiten jetzt faktisch sowas vor, dass wir bei der nächsten Hauptversammlung vielleicht einen Appell an die Politik richten, eine konsequente Klimapolitik mit einer CO2-Abgabe zu machen, damit das Autofahren ein bisschen teurer wird.
Wie viel Druck muss da sein, um Sektoren, Menschen was wegzunehmen? Geht es darum?
Ich sage jetzt mal, ein bayerischer Umwelt- und Verbraucherschutzminister ist ganz viel im Ordnungsrecht und da bist du nie besonders gern gesehen. Aber lassen Sie es mich an einem Beispiel zeigen, warum es Ordnungsrecht braucht, wenn wir tatsächlich ernsthaft Klimaschutz betreiben wollen. Und das ist eine Branche, die eigentlich so nie gesehen wird, aber Sie alle, wie Sie hier sitzen, wir gemeinsam eigentlich Klimaschutz betreiben. 1990, wenn Sie ein Haus gebaut haben, nach Energieeinsparverordnung, hat ein 150 Quadratmeter Haus 3000 Liter Heizöl oder 3100 Kilogramm Erdgas verbraucht. 3000 Liter, 1990, 150 Quadratmeter. Der politische Standard wurde einfach in Berlin geschaffen, man hat eine Energieeinsparverordnung eingeführt. Sie haben keine Wahl. Man hat Ordnungsrecht eingeführt und es wurde über die Ingenieurbüros ausgerollt. Sie müssen heute bauen nach Standard NF 2016. Es wird gerade die NF 2020 diskutiert. Wenn Sie heute das 150 Quadratmeter Haus bauen, verbrauchen Sie heute 500 Liter im Jahr Öl oder 550 Kilogramm Gas. Ordnungsrechtlich von 1990 auf 2019, 29 Jahre, eine Einsparung auf jetzt 17% des Ausgangswerts. 17% des Ausgangswerts. Jetzt nehmen Sie Ihr Auto von 1990 und hätten Sie der Automobilindustrie diesen Wert hingelegt ohne Abschaltautomatik. Dann wäre Ihr Auto gewesen damals 10 oder 12 Liter, das wäre jetzt bei 2 Liter. Die Bauindustrie, Sie müssen es tun, Sie haben gar keine Wahl. Wenn Sie heute ein neues Haus bauen, muss ich Sie begleiten oder begleiten wir Sie, dass Sie genau diese 500 Liter und dann in 2020 300 Liter ungefähr nur noch verbrauchen dürfen. Sprich, wir sind schon bald im Plus-Energiehausbereich. Jederzeit machbar. 2000 meine Diplomarbeit angesprochen, Photovoltaik. In 2000 hat die Photovoltaik Kilowattstunde 54 Cent gekostet. Ich produziere heute für 4,6 Cent. 54,6. Also sprich, wir müssen am Ende über Ordnungsrecht natürlich rangehen. Und das wird natürlich am Ende auch nicht immer jedem gefallen. Aber in anderen Bereichen hat Ordnungsrecht gewirkt. Und deshalb ist am Ende auch der Weg der, wenn wir tatsächlich wollen, dass wir CO2 einsparen, wir müssen bei uns selbst beginnen, aber auch ordnungsrechtlich das mitgehen.
Heißt es dann Obergrenzen für den Kraftstoffverbrauch von Pkw zum Beispiel?
Es ist natürlich angesprochen worden, dass am Ende auch ein Spritpreis am Ende höher sein muss. Ich komme aus dem ländlichen Raum, das wird vielen Menschen nicht gefallen. Damit mache ich mir in Franken keine Freunde, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Man diskutiert darüber, den ÖPNV kostenfrei zu machen. ÖPNV kostenfrei, ein super Effekt für die Nachhaltigkeit. Denn wir würden noch deutlich mehr auf den ÖPNV umsteigen. Wenn ich mir den MVV, den VAG Nürnberg und den Augsburger Verkehrsverbund, wenn ich den kostenfrei stelle, weil ich bin schon dann so fair und möchte 3 Metropolregionen fairstellen, dann kostenfrei bedeutet 2,5 Milliarden. 2.500 Millionen kostet es uns, wenn diese Verkehrsverbünde kostenfrei gestellt sind. Wissen Sie, wie viel wir zu Hause in meinem Landkreis, 100.000 Einwohner, wir investieren 4,3 Millionen in den ÖPNV. 4,3 Millionen und sind in Oberfranken der Landkreis mit der höchsten Investition. Jetzt nehmen Sie die 2,5 Milliarden dagegen. Sie haben natürlich ein riesiges Stadt-Land-Verhältnis in all den Themen, die wir, wenn wir Ordnungsrecht auch haben, Verkehrsthematiken, da werden Sie auch Spannungen erzeugen müssen. Und ich bin dann auch der Meinung, die müssen wir auch auflösen. Also sprich, die Lösungen sind nicht ganz einfach, aber am Ende muss auch jeder für sich nachdenken, ob er am Ende eben günstigeres oder spritsparenderes Auto fahren will und muss. Denn am Ende gibt es nur diesen einen Weg. Wir müssen in allen Bereichen einfach schlanker werden, um es nochmal aufzuzeigen. Jeder muss an sich selber appellieren, was er sich leisten will und was nicht.
Aber auch Ordnungsrecht. Genau, aber da würden Sie zum Beispiel sagen, da hört das Ordnungsrecht auf, wenn Sie sagen, jeder muss schauen, wie preiswert, wie sparsam er fährt.
Wenn der Spritpreis am Ende besteuert ist noch, wir haben heute schon, wir reden über eine Steuer, heute ist der Spritpreis ist schon eine Steuer. Darauf ist im Prinzip, schauen Sie sich den Steueranteil auf einen Liter Sprit an. Also sprich, wir haben heute schon eine Steuerbepreisung des Kraftstoffs oder auch der Kilowattstunde Strom. Nur am Ende des Tages ist es tatsächlich so, wir müssen uns natürlich Gedanken darüber machen, ob wir es noch wollen, dass ein Auto 10, 7, 5 oder noch weniger Liter verbrauchen sollte oder am Ende, was mein Traum wäre, erneuerbar zu fahren, das wäre eigentlich der richtige Ansatz. Und die Zukunft muss doch so sein, dass wir im Tank, und Erlacher hat das Fliegen angesprochen, dass wir einen nachhaltigen, einen erneuerbaren Antrieb fahren. Und der kann dann aber auch so sein, dass der aus verschiedenen Technologien, das kann Strom sein, es kann aber auch ein Wasserstofftank sein, der dann über die Brennstoffzelle Strom erzeugt. Oder es kann auch synthetisch methanisiertes Gas sein, durch Power-to-X über Windräder erzeugt. Es gibt ganz verschiedene Technologien, nur wir müssen dem geistig so offen sein, dass wir diese erneuerbaren Energien in den Tank bringen. Dann, glaube ich, ist auch der Antrieb der richtige.
Da sind wir bei den ganz großen Maßnahmen. Ich würde gerne als Schlussrunde eine Frage an Sie geben. Ich hätte beinahe schon formuliert, wenn Sie König der Alpen werden. Wir wollen hier nicht der Monarchie das Wort reden, sondern der Demokratie. Sagen wir mal, Sie sind alle Mitglieder des Klimakabinetts. Wir fangen jetzt mal hier von Deutschland aus an, aber man kann ja auch auf internationale Maßnahmen hinwirken. Also Sie sind im Klimakabinett und können wirklich was einbringen, was als erstes und mit Vehemenz angepackt wird, um die Folgen unserer maßlosen Kohl-, Öl-, Gasverbrennung einzudämmen. Was fordern Sie? Womit gehen Sie ins Kabinett? Donnerstag tagt es in Berlin. Wer will anfangen?
Haben wir da ganz radikal argumentiert?
Ja?
Also ich würde sagen, wir sind eine so wahnsinnig reiche Gesellschaft und wenn man den Reichtum etwas gleichmäßiger verteilt, dann könnten alle Leute etwas weniger arbeiten und damit wesentlich weniger sozusagen CO2 in die Welt setzen. Es gab ja 1990 gab es ein Buch, das hat geheißen Die Zeitpioniere. Es war eine gesellschaftliche Bewegung, dass man gesagt hat, so allmählich könnte man doch den intensiven Produktionsprozess, an dem wir ununterbrochen unterwegs sind, wir sind im Hamsterrad und erzeugen immer weiter und immer weiter, könnte man da nicht einmal in dem Hamsterrad so eine kleine Bremse einstellen, sodass das immer langsamer läuft und es braucht ja nicht ganz aufhören, aber einfach langsamer. Und dann würde man von der Seite her von vornherein schon wesentlich weniger CO2 produzieren.
Herr Mayer?
Ja, also es sind zwei Sachen. Das eine ist, was ich bis heute nicht verstehe als Wissenschaftler, dass es nicht schon längst eine CO2-Bepreisung gibt. Denn wir wissen inzwischen schon einigermaßen gut, was ein Ausstoß von CO2 uns und der Umwelt kostet. Und wieso soll man nicht diese Kosten in diesen Verbrauch schon mit einrechnen? Es ist absolut unverständlich, dass man Sachen in die Luft pusten kann, von denen man weiß, dass sie Kosten verursachen, aber für diese Kosten nicht aufkommen muss. Und das Zweite, das geht in die Richtung vom Herrn Erlacher. Ich denke, man muss so langsam sich eingestehen, dass die Zeit der Wachstumstheorie zu Ende kommen muss. Und in dieser Hinsicht müsste man versuchen, endlich mal Wirtschaftswissenschaften zu kreieren, die in diese Richtung auch Ergebnisse produzieren.
Herr Glauber?
Ich habe es vorhin angesprochen, 55% der CO2-Emissionen sind Gebäude- und Transmissionswärme. Und deshalb würde ich, oder nicht nur würde ich, sondern habe ich vorgeschlagen, rein volkswirtschaftlicher Ansatz. Der Staat geht voraus mit seinen 8000 Liegenschaften hier in Bayern, das Gebäude mit dem höchsten Energieverbrauch. Der Staat genießt in der Kreditaufnahme AAA einen Niedrigzins. Das Gebäude mit dem höchsten Verbrauch fangen wir an zu sanieren. Das ist Klimaschutzprojekt, volkswirtschaftlich nachhaltig, und wir sanieren für kommende Generationen. Und wenn wir das praktisch bei uns selber fördern beginnen, Sie haben in den 70er Jahren draußen gestrahlte Heizkörper stehen, der Staat geht mit seinen Liegenschaften voraus, und wenn wir von hinten her arbeiten, da ist jeder Cent volkswirtschaftlich so gut investiert, dass es das Klima uns danken wird.
Herr Staudinger.
Ein bisschen so wie der Herr Mayer, volkswirtschaftlich argumentieren, eine Vollkostenrechnung. Und zwar die Schäden, die 2050, die für die nächste Generation auftreten, mit einrechnen und dann sagen, Gebäude, Verkehr, Industrie und wirklich radikale Maßnahmen. Ein gutes Beispiel sind Fußgängerzonen. In Österreich eine Riesendiskussion, komme ich zu dem Geschäft überhaupt noch hin, und es wird unmöglich sein, und die Geschäfte werden aussterben. Ja? Vorher, sobald es da ist, funktioniert es. Und genauso wäre es mit Umstellungen vom Lebensstil. Ich muss nicht immer 1000 Kilometer fahren, um ins Gebirge zu gehen, sondern Möglichkeiten zu schaffen, vom Verkehr her, aber auch von den Lebensgewohnheiten, und das vorzuleben und das im eigenen Kreis zu kommunizieren. Bis hin zu wirtschaftlichen Maßnahmen, so wie es gerade gesagt hat, Herr Minister, bei den Bauten, beim Verkehr, bei der Bepreisung vom CO2 im eigenen Land, aber auch noch wichtiger, Importsteuern. Dass wenn irgendwo anders mit sehr viel CO2 produziert wird, an der Grenze zahlt man die gleichen Importsteuern, wie wenn es im eigenen Land produziert wird. Das gleicht international dann sehr vieles aus, und das verhindert auch dieses große Risiko, dass Industrien abwandern, dort, wo man billig verschmutzen kann. Also wenn Erfolgskostenrechnung gemacht wird, dann ist es auch politisch vermittelbar und dann ist es politisch umsetzbar.
Also diverse Vorschläge von der großen Politik bis zu ganz konkreten Maßnahmen, vor allem, ja, reden wir darüber. Tragen wir das raus, was heute hier auftauchte, an Ideen, Anregungen, auch Konflikten, die wir nicht ganz lösen konnten. Davon lebt ja die Debatte, dass wir die führen und möglichst viele mit einbeziehen. Ich hoffe, ja, diese Diskussion konnte Ihnen ein paar Anregungen, Ideen mitgeben. Ich bedanke mich natürlich auch ganz besonders bei meinem Podium hier und im Namen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und auch des Deutschen Alpenvereins. Danke.
Mit diesen recht düsteren Aussichten, aber auch hoffnungsvollen Lösungsansätzen endet also unsere Veranstaltungsreihe. Die haben wir gemeinsam mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in diesem Jubiläumsjahr organisiert. Und auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, aber natürlich auch an all die, die interessiert zugehört haben. Also auch ihr. Dankeschön. Die nächsten Folgen entführen euch dann auf eine Zeitreise durch 150 Jahre DAV-Geschichte. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, und bis dahin tschüss und auf Wiederhören.
150 Jahre Deutscher Alpenverein.